Für die Kurzpredigt, wie gesagt, das Thema, was ist die Liebe Gottes? Und wir schlagen das auf als erste Schriftstelle in Römer Kapitel 5 und Vers 5, wo wir genau von dieser Liebe Gottes nämlich hören. Römer Kapitel 5 und wir lesen Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist. Wir können uns also die Frage stellen, was ist diese Liebe Gottes? Wie zeigt sie sich? Wir kennen das bekannte Zitat von Jesus, als er von einem Pharisäer und Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot gefragt wurde. Und er unter anderem auch antwortete, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht in Matthäus 22, Vers 39. Und was kommt uns bei diesem Zitat in den Sinn? Anders ausgedrückt, wie stellen wir uns vor, unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst? Und welche Vorstellung bekommen wir, wenn jemand sagt, ich liebe Jesus? Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir mit dem Wort lieben möglicherweise andere Dinge assoziieren. Welche Bedeutung wir Worten geben, hängt nämlich meistens von dem kulturell geprägten Verständnis ab, das uns ja beeinflusst in unserem Aufwachsen, in unserem Leben, wie wir also auch diese Worte interpretieren. Es ist tatsächlich so, als kämen wir zu spät zu einer Vorstellung im Kino und der Film ist schon zur Hälfte gelaufen. Man hört immer noch Worte, die gesprochen werden, aber es fällt schwer, sie richtig einzuordnen, weil man den Anfang nicht kennt. Und ebenso verhält es sich mit den Dialogen der Bibel zum Teil. Wir kommen mit unserem heutigen Wortverständnis in den Dialog und hören Jesus sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fragen wir uns vielleicht oder sagen zu uns selbst, ich mag mich ja und ich habe auch nichts gegen andere, also habe ich im Prinzip dieses Gebot erfüllt. Was entscheidend ist für das Verständnis, was Jesus wirklich gesagt hat, ist, dass er in Wahrheit ja ein Zitat aus dem Alten Testament gebrauchte, nämlich 3. Mose 19 und Vers 18. Daraus hat er zitiert, 3. Mose 19, Vers 18. Und wenn wir uns das Neue Testament näher ansehen, dann finden wir unzählige Verweise, Anspielungen und sogar direkte Zitate aus dem Alten Testament wieder. Wir müssen erkennen, dass wir die Tiefe der Aussagen Jesu nur verstehen können, wenn wir sie aus demselben Blickwinkel betrachten wie Jesus und die Menschen seiner Zeit. Nämlich nicht aus unserem westlichen, griechisch-philosophisch geprägten Weltbild, sondern aus dem Weltbild der nahöstlichen jüdischen Tradition und des Hintergrunds. So stellen wir uns hier heute die Frage, was bedeutet es wirklich, nach Gottes Verständnis, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst? Unser modernes, westlich geprägtes Verständnis sieht in dem Wort lieben primär ein Gefühl, das sich in der Folge in Zuwendung äußert, in Nähe und in Handlungen, die diesem Gefühl dann entsprechen. Wenn ich eine Person liebe, suche ich ihre Nähe, möchte eine engere Beziehung zu dieser Person, möchte ihr Gutes tun, um ihr zu gefallen. Also behalten wir das im Kopf. Wir verstehen unter Lieben ein Gefühl, das uns zu Nähe und positiven Handlungen motiviert. Nach dem Motto, ich liebe dich deshalb, Punkt, Punkt, Punkt. Deshalb will ich dir Zeit mit dir verbringen, für dich sorgen, weil ich dich liebe, als Grundlage. Schauen wir uns aber an, was die biblischen, hebräischen Hintergründe dessen sind, dieses Konzeptes von Liebe deinen Nächsten, was es wirklich beinhaltet, dann kann man das Neue Testament auch nur verstehen, wenn man das Alte Testament verstanden hat und die beiden als eine Einheit sieht. Also lesen wir Matthäus 22, Verse 34 bis 40, um den Zusammenhang zu haben. Matthäus Kapitel 22, wir lesen ab Vers 34. Dort heißt es, als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, was denen natürlich gefiel, weil diese beiden Gruppierungen oft gegeneinander stritten, und Jesus hatte ihnen gerade erklärt, dass sie sich sehr irrten, zu glauben, es gebe keine Auferstehung. Als sie also hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn. Sie versuchten, wie weit sie ihn für ihre Zwecke einspannen könnten gegen die Sadduzäer. Und er fragte den Meister. Das war natürlich auch eine Schmeichelei, weil sie erkannten ihn ja nicht wirklich als Meister an. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus antwortete ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 6 und Vers 5. Da sagt er weiter, dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieses Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Gesetz und die Propheten waren zwei von drei Teilen des Alten Testaments, nämlich die Teile, in denen Gottes Anweisungen standen, die dem Volk Gottes durch Mose und die Propheten gegeben wurden. Im Wesentlichen war es auch ein Sammelausdruck für das, was wir das Alte Testament nennen. Wenn wir jetzt den Parallelbericht im Markus-Evangelium lesen, so sehen wir, wie der Pharisäer reagierte. Das steht in Markus 12, Vers 32 und 33. Markus Kapitel 12, Vers 32. Hier sagt der Meister, du hast wahrhaftig recht geredet, es ist nur einer und kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Der Pharisäer bestätigte damit, dass er die Schrift kannte, auf die Jesus sich bezogen hat, indem er 5. Mose 6 und Vers 4 nämlich erwähnte, das sogenannte Schma Israel, höre Israel, der Herr, Jahwe, ist unser Gott, der Jahwe ist, allein. Und er zeigte damit also, dass er Jesu Aussage in diesem alttestamentlichen Zusammenhang verstanden hat. Und wie reagierte Jesus? Markus 12, Vers 34. Als Jesus aber das sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Gehen wir also jetzt zu der alttestamentlichen Schriftstelle, die Jesus zitierte, als er sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose, Kapitel 19. Und wenn wir hier das ganze Kapitel betrachten, so sehen wir einige Anweisungen, die sich darauf beziehen, seinen Nächsten nicht zu schaden, sondern im Gegenteil für ihn zu sorgen. 3. Mose 19, Verse 9 und 10. Hier heißt es, wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, sondern Armen und Fremdlingen sollst du es lassen. Vers 11, ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch betrügerisch handeln, in einer mit dem anderen. Vers 12, ihr sollt nicht falsch schwören. Vers 16, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Und so weiter. Verse 9 bis 18 geben lauter praktische Handlungsanweisungen, wohlgemerkt unabhängig davon, wer der Nächste ist. Zum Beispiel Vers 10, man kennt den Armen und Fremdling ja nicht, der das Feld dann weiter abernten kann. Und dann heißt es in Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier wird also gezeigt, dass Nächstenliebe im gottgewollten Sinn wirklich darauf abzielt, wie wir den anderen behandeln, was wir füreinander tun oder nicht tun, was ihnen antun oder nicht antun. Liebe im hebräischen Verständnis beruht sehr stark auf unserem Verhalten, unabhängig davon, wer der Nächste ist und was wir ihm gegenüber empfinden. Und Paulus, der selbst, der die Schrift sehr gut kannte, verstand auch, er war ja auch selbst zuvor ein Pharisäer und Schriftgelehrter, und er bestätigt das in Römer Kapitel 13, Vers 10. Römer 13 und Vers 10, hier heißt es nämlich, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist dann die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und jetzt wird Paulus' Aussage hier auch klarer verständlich. Man drückt seine Liebe aus, wenn man dem Nächsten nichts Böses tut. Es geht nicht primär darum, ein Gefühl der Zuneigung zu seinem Nächsten zu haben, sondern es geht darum, aufeinander Acht zu haben, füreinander zu sorgen. Wir mögen uns menschlich aufgrund von Persönlichkeit und Sympathie manchen, auch Geschwistern gegenüber, mehr hingezogen fühlen als zu anderen und haben vielleicht den Wunsch, mit dem einen mehr Zeit zu verbringen als mit dem anderen. Das hat aber nichts mit christlicher Nächstenliebe oder brüderlicher Liebe zu tun. Die Liebe, die wir in der Gemeinde füreinander haben sollten und praktizieren müssen, ist die Liebe Gottes. Andere so zu sehen und zu behandeln, wie Gott sie sieht und behandelt. Diese Liebe ist gemäß Römer 5 und Vers 5 durch den Heiligen Geist uns gegeben und wirksam. Es ist also keine menschliche Empfindung. Und deswegen heißt es auch, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Sie setzt in die Tat um, den Nächsten nichts Böses zu tun. Das ist die Liebe im göttlichen Sinn, die Agape-Liebe. Wer also diese Liebe praktiziert, der erfüllt das Gesetz. Nicht umsonst klingen Vers 11 bis 16 in 3. Mose 19 fast wie Teile der 10 Gebote. Wenn wir das vergleichen mit dem, wie wir in unserer Zeit und Kultur lieben verstehen, ich erinnere, wir verstehen unter Liebe ein Gefühl, das uns zu Nähe und positiven Handlungen motiviert. So ist der biblische Ansatz, also Gottes Perspektive, lieben ist eine bewusste Entscheidung, seinem Nächsten nichts Böses, sondern vielmehr Gutes zu tun. Und zwar unabhängig davon, wer der Nächste ist oder wie er oder sie sich verhält. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter bestätigt genau diesen Ansatz. Er hatte keinerlei Beziehung zu dem Überfallenen und gab trotzdem sein Geld und seine Zeit, um ihm zu helfen. So und nur so können wir auch verstehen, was Jesus sagte, als er in der Bergpredigt erklärt hat, liebt eure Feinde. Das steht in Lukas 6 und Vers 27. Es würde wenig Sinn ergeben, wenn wir dieses Gebot Christi primär besagen würden, wie wir es heutzutage verstehen, habe ein Gefühl der Zuneigung, suche die Nähe dieser Person, versuche dieser Person zu gefallen. Es geht nicht darum, mit offenen Armen auf den Feind zuzulaufen und sozusagen ins offene Messer zu laufen, in dem Versuch, den Feind zu umarmen. Nein, was sagt der Jesus nämlich? Lukas 6, Vers 27 bis 28. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Die Gefühle, die wir gegenüber dem Nächsten haben müssen, sind die, die sich als Resultat aus Gottes Perspektive ergeben. In Vers 35 sagt, Lukas 6, Vers 35, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Warum? Weil Gottes Liebe, über den Moment hinausblickt. Jesus betete nicht umsonst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Obwohl diese Leute, wenn man sie gefragt hätte, durchaus gewusst haben, was sie tun. Nur hatten sie eben nicht das große Gesamtbild im Kopf. Sie verstanden nicht die ganzen Umstände, aufgrund ihres limitierten Verständnisses. Also bei der Nächstenliebe geht es nicht darum, krampfhaft eine Zuneigung empfinden zu wollen, wenn man von einer anderen Person beleidigt, angegriffen oder misshandelt wird. Nächstenliebe ist, wenn wir trotz dieses durchaus bösen Verhaltens der anderen Person Gottes Perspektive bewahren. Den anderen also einfach im Moment als nur verführtes, aber trotzdem potenzielles zukünftiges Kind Gottes sehen. Mit dem Gedanken, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann zu sagen, ich weiß es aber. Ich weiß, was ich tun muss. Nächstenliebe üben. Und wie? Indem ich trotzdem darauf achte, was diese Person braucht, ihr zu helfen und keinen Schaden zuzufügen, sondern lieber die andere Wange hinhalten und für Bedürfnisse sorgen. Auch vielleicht mit dem Bewusstsein, dass wir damit diesem Feind feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln können. Nämlich die Chance zu erkennen, dass das eigene boshafte Verhalten ungerechtfertigt ist. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann. Auch wenn der andere diese Chance jetzt nicht wahrnimmt, gebe ich doch damit ein Zeugnis, das dem anderen eines Tages hilft, zur Reue zu kommen. Insbesondere im Hinblick auf das kommende Passa sollten wir über diese Perspektive nachdenken. Auch wir brauchen ja täglich Gottes Vergebung, dass er nicht nach Recht, sondern nach Barmherzigkeit mit uns handelt. Wenn er nach Recht handeln würde, wären wir tot. Wir brauchen seine Barmherzigkeit. Wenn wir Jesus nachfolgen, sehen wir, dass Gott diese Perspektive nicht nur auf uns anwenden sollte, sondern auch auf jeden anderen anwenden wird. Warum? Weil er bedingungslos liebt und in Weisheit und Geduld jeden zu seiner Zeit zur Wahrheit führt. Wenn wir also von anderen Menschen angegriffen werden, kann es durchaus sein, dass wir zornig sind, wobei die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen sollte, wir also aus dem Zorn keine Verbitterung werden lassen dürfen. Aber dennoch können wir darauf bedacht sein, seine Liebe, also Gottes Liebe, zu praktizieren, indem wir eben nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern auf die Bedürfnisse des anderen achten und tun, was wir können, um den Streit nicht eskalieren zu lassen. Das hebräische Konzept der Nächstenliebe ist völlig anders, als das wir in unserer modernen westlichen Kultur haben. Aus heutiger Perspektive denken wir in der Regel, ich liebe, also handle ich in der Folge entsprechend. Aber aus Gottes Sicht gilt vielmehr, ich entscheide mich, in Liebe zu handeln. Und dann entstehen als Frucht daraus positive Gefühle und vertrauensvolle, dauerhaft stabile Beziehungen. Emotionen sind also nach Gottes Weg das Ergebnis von Handlungen, nicht ihr Antrieb. Betrachten wir also die beiden höchsten Gebote aus Gottes Perspektive und praktizieren wir Gottes Liebe, weil wir uns dafür entscheiden, selbst in Zeiten, wenn wir uns nicht danach fühlen.